Ja, hallo Werner, grüß dich.
Grüß dich, lieber Sito.
Erstmal danke, dass wir wieder ein Interview machen können. Wir haben auch wieder einen Anlass oder einen Aufhänger fürs Interview, nämlich dein Buch Nichts ist, wie es scheint, entzaubert siehst du nur Liebe.
Genau.
Das ist erschienen jetzt schon ein paar Monate, glaube ich, oder
Neu aufgelegt
neu
wurde das.
aufgelegt.
Erschienen ist es, wenn ich mich nicht ganz so arg täusche, 2008 zum ersten Mal. Und der Verlag hat das neu aufgelegt, mit auch einem neuen Titel etwas. Etwas anders wie vorher.
Ja, also auf der zweiten Seite steht auch, dass es eine überarbeitete Neuauflage ist.
Genau.
Was heißt jetzt überarbeitet? Hast du die Texte richtig geändert
Nee.
oder? Nee.
Ich weiß gar nicht, was sie damit meinen eigentlich. Mit überarbeitet, weil ich habe nichts gekriegt. Aber ich habe es nochmal durchgelesen und ich konnte also keine wesentlichen, zumindest wesentlichen Veränderungen feststellen. Im Grunde ist es der Originaltext.
Ja, aber deine Texte sind ja auch zeitlos, könnte man sagen, ne?
Schon,
Also.
ja. Die hätte man vor, naja, 100 Jahren lesen können. Vielleicht nicht in dieser Sprache natürlich, ganz klar. Die war ja anders. Und die wird man sicher auch in 100 Jahren lesen können. Obwohl da die Sprache natürlich wieder eine andere ist, ne?
Ja, höchstens einzelne Beispiele sind vielleicht dann nicht mehr so verständlich, weil sie
Ja,
weil das Leben in einem anderen
obsolet
Zusammenhang.
dann auch, ne?
Ja, aber sonst sind die ja eigentlich für die Ewigkeit.
Kann man sagen.
Es geht ja auch um was Ewiges, ne? Also um
Ja.
einfach um das Sein, dass da niemand ist, der eine Person ist, auch wenn es so erscheint und
Ja.
viele es glauben.
Ja. Es geht um die ewige Wahrheit. So kann man das schon sagen. Immer in all meinen Büchern eigentlich. Bis vielleicht auf das erste, vor dem Mindcrash. Leide nicht Liebe. Ne? Aber ansonsten schon, ja.
Du schreibst schon im Vorwort, in Wahrheit ist Liebe alles und in allem, allerdings ohne dabei jemals etwas anderes als Liebe zu sein.
Ja.
Das heißt, dass alles einen illusionären Charakter hat, weil es in der Essenz nicht das ist. Also in der Essenz ist es Liebe, also nicht das, was es darstellt
Genau,
oder was viele Menschen drin
so
sehen.
wie ich Figuren haben kann mit verschiedensten Aussehen, die alle aus Gold sind. Die Substanz ist immer die gleiche, aber die Figuren können variieren. Du kannst einen Buddha aus Gold machen, du kannst einen Dämon aus Gold machen, du kannst Tiere aus Gold machen und so weiter, ne? Aber die Essenz ist immer die gleiche, ist immer identisch.
Und in diesem Buch ist die Essenz für dich eben Liebe.
Nicht nur in diesem Buch,
Überhaupt.
sondern sie wird halt in diesem Buch zum Ausdruck gebracht. Ne? Beziehungsweise diese Wahrheit wird zum Ausdruck gebracht. Aber ansonsten ist das für mich völlig klar, in meiner Wahrnehmung, dass eigentlich alles Liebe ist. Also grundlegend, ursächlich. Ne?
Und eben das Wort Liebe, da verstehen ja viele Menschen ganz unterschiedliche
Ja.
Sachen. Was ist denn für dich Liebe? Ist es praktisch Liebe im Sinne von einer Urenergie oder einer Quelle oder?
Na, das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Weil das kann man ganz schwer erklären. Ja? Aber allein der Klang des Wortes Liebe löst in Menschen etwas aus, etwas, was unbeschreiblich ist. Und natürlich sich dann auch in Erfahrung, im Leben jeweils anders manifestiert. Die Griechen hatten ja drei verschiedene Begriffe für Liebe. Sie haben die Agape. Das ist diese göttliche, unverursachte Liebe. Sie hatten Philia oder Philea, das ist die menschliche Liebe, die Freundesliebe. Und sie hatten Eros, das ist die Liebe, die wir alle auch als Eros kennen. Ne? Die aber auch in Wirklichkeit Liebe ist. Ne? Aber was hier natürlich gemeint ist oder worauf hier verwiesen wird, ist natürlich Agape. Ist die unverursachte göttliche Liebe, die sich in allem eigentlich manifestiert. Man braucht ja nur rumgucken. Ja, und jedenfalls bei mir ist es so, ich sehe ja halt Liebe.
Ja, und Liebe ist irgendwas, ist was Warmes, Herzliches, ne? Also wenn zum Beispiel jemand sagt, alles ist Wahrheit oder alles ist Bewusstsein.
Ja.
Das kommt mir oft kälter oder kühler vor. Oder
ja, es hat schon eine, es hat schon, ja, du hast recht, es löst schon die Assoziation oder die Wärme aus, könnte man sagen. Aber es ist auch Hingabe, ne? Es ist Hingabe, wenn man sich vorstellt, was es bedeutet, diese Welt erscheinen zu lassen, ja. Dann ist das, dann kann das eigentlich gar nichts anderes sein als Liebe. Was damit verbunden ist, welche unfassbaren Wunder wir jeden Tag erleben, ne? Da musst du dich schon hingeben, um sowas hervorzubringen. Geht gar nicht anders, ne? Also ist Hingabe ein ganz wesentlicher Aspekt von Liebe.
Und es braucht aber keinen, der sich hingibt, sondern einfach nur Hingabe, die passiert, oder?
Naja, da ist ja sowieso keiner. Also das ist ja was Grundlegendes. Da muss auch keiner sein. Selbst wenn ich Gott sage, ist das nicht eine Person. Ist das nicht irgendjemand, der etwas tut, sondern es ist einfach die allen innewohnende Power, die alle innewohnende Essenz. So vielleicht. Aber halt schwierig zu beschreiben. Aber ich glaube, jeder Mensch, sobald du das Wort Liebe aussprichst, ja, dann bewegt sich was in den Menschen. Also jeder weiß letztlich intuitiv, um was es da eigentlich geht. Selbst wenn es nicht formuliert werden kann.
Ja, viele verbinden es auch eben mit Mutterliebe. Ne? Weil Mutterliebe auch ist so ein Beispiel für eine wirklich hingebungsvolle Liebe. Unter Umständen das eigene Leben weniger zählt,
als das Kind selber. Ne? Da ist ja auch die Hingabe wieder drin. Ne? Aber das ist der Mutter gar nicht bewusst, ja? Sondern das geschieht einfach. Ja? Das ist einfach das, was eine Mutter letztlich ist, ja? Wenn es sich um eine normale Mutter handelt. Es gibt ja andere Beispiele, aber die kann man jetzt in diesem Kontext wohl nicht anführen. Sondern ein Beispiel sein.
Und wenn sich das eben auf körperlicher Ebene betrachtet, zum Beispiel Mutterliebe, so manifestiert, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden und so, dann ist das eben ja trotzdem Liebe. Also, wie soll ich sagen? Man kann nicht sagen, die Liebe ist da, weil die Hormone ausgeschüttet werden, sondern das ist passiert einfach nur auf körperlicher Ebene.
Ja, oder? Genau. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch.
Du schreibst auch im Vorwort, gefühlsvolle Liebe ist ebenso Liebe wie gefühlsleere Liebe. Mhm. Was verstehst du da genau unter gefühlsleerer Liebe?
Na, weil Liebe einfach die Essenz ist, wie ich vorhin versucht habe, mit dem Gold das zu erklären. Ne? Du kannst die verschiedensten Formen aus Gold machen. Du kannst, wie gesagt, einen Gott und einen Dämon fabrizieren. Du kannst einen Mörder darstellen oder du kannst einen Wohltäter der Menschheit darstellen mit diesem Gold, aber die Essenz ist in jedem Fall immer die gleiche. Und der entscheidende Punkt ist halt, um das, ich sage ja ganz bewusst nicht zu fühlen, wir sprachen jetzt über Gefühle, die spielen natürlich eine Rolle bei der Liebe, ja? Aber um das zu sehen, ich spreche lieber von sehen, dass alles Liebe ist, musst du schlicht und ergreifend enthypnotisiert werden. Denn die Welt ist in Hypnose. Man könnte auch sagen, Gott hat sich selbst hypnotisiert. Und das, was dabei rauskommt, ist die Welt. Aber jetzt sag bitte mal einem, der sich glaubt, oder der sich für Napoleon hält, gibt's ja, ne? Dass er nicht Napoleon ist, dass er ein ganz normaler Mensch ist, ja, der einen Spleen hat, sag ihm das mal, der lacht dich aus. Der lacht dich aus vollem Halse aus, weil er völlig davon überzeugt ist, Napoleon zu sein. So. Und das ist die Hypnose. Die Menschen glauben Dinge zu sein oder auch andere, wie sie sich darstellen, wie sie sich geben, wie sie manifestiert sind, die mit dem, was sie in Wirklichkeit sind, so viel wie gar nichts zu tun haben. Das ist nur die Form. Das ist das, was hier geschieht, damit überhaupt was geschieht. Sonst geschehe ja gar nichts. Also wenn Gott sich sozusagen nicht selbst, Gott mit 3T, wohlgemerkt. Ne?
Ah ja, ist das auch schon in diesem Buch?
Nee, gar nicht. Da ist es nicht drin. Also Gott mit 3T deswegen, weil ich hier nicht den Persönlichen meine, sondern die Essenz allen Seins, die Intelligenz, die allem innewohnt, die Weisheit, die allem innewohnt, die Liebe, die allem innewohnt, völlig unpersönlich. Ja. Da muss eine Entfremdung stattfinden, ein Vergessen stattfinden, eine Amnesie stattfinden oder eben eine Hypnose. Das sind alles Begriffe, die letztlich Synonyme sind, in diesem Kontext zumindest. Ja. Damit überhaupt was sein kann. So, und dann in diesem Vergessen wird natürlich auch vergessen, dass wir in Wahrheit Gott sind oder in Wahrheit Liebe sind, in Wahrheit diese universelle Weisheit sind, das wird ja alles vergessen, damit die Welt so sein kann, wie sie sich hier darstellt. Und dann kommen gewisse Leute, die sind dann auf der Suche und denen sagst du dann, alles ist Liebe und die gucken dich groß an und sagen, ja, guck doch mal in die Welt, wo ist denn hier die Liebe? Ja, okay, ich sehe sie vielleicht bei meiner Frau oder bei meinem Mann, ich sehe sie vielleicht bei einem guten Freund, ich sehe sie vielleicht bei meinem Hund oder meiner Katze oder wenn ich eine wunderschöne Landschaft sehe, wenn die Sonne scheint und so weiter. Aber schau doch mal die Welt an, die ist ja voller
Wahnsinn.
Geschehnisse, die überhaupt nichts mit Liebe zu tun haben, die genau das Gegenteil sind. Ne? Und da muss man eben, kann man eigentlich nur sagen, nein, sagen kann man es nicht, aber man weiß es, man kann es dem nicht sagen. Aber man weiß es, der ist hypnotisiert. Der ist voll in der Hypnose. Enthypnotisierung ist die einzige Möglichkeit, um sozusagen durch die Dinge durchzusehen. Und dann ist es klar. Und dann brauchst du keine Argumente mehr, dann brauchst du keine Beweise mehr, dann ist es einfach klar.
Ja, was muss denn wegfallen?
Die Hypnose.
Die Hypnose, ein abgetrenntes Wesen zu sein.
Die Hypnose, ein abgetrenntes Wesen zu sein. Die Hypnose, nur ein Menschlein zu sein, auf zwei Beinen und mit zwei Armen, mit einem Organismus. Die Hypnose, überhaupt, dass hier überhaupt etwas ist. Hier ist nämlich gar nichts. Das alles hier ist einfach nur ein, könnte man sagen, ein Traum.
Ja, also, du sagst hier in deinem Buch verzauberte Liebe.
Genau, also deswegen habe ich das ja, ich habe das ja ganz bewusst nicht enthypnotisiert, siehst du nur Liebe genannt, obwohl das stimmen würde, aber es klingt halt sehr sachlich und psychologisch. Entzaubert hat so was Poetisches. Ne? Also wir sind alle verzaubert, genau wie das Gleiche wie hypnotisiert. Ne? Und sehen dann eben die Welt in Dualität. Aber in Wahrheit ist sie non-dual. Das heißt, es gibt nur eine Quelle und diese Quelle ist unverursachte Liebe.
Und selbst der Vorgang, hypnotisiert zu werden, ist auch schon Liebe.
Naja, letztlich ist alles Liebe. Ne? Wenn Gott sich selbst hypnotisiert, das ist schon eine überaus große Liebe, die notwendig ist, um sich selber zu hypnotisieren, damit das hier alles passieren kann. Ne? Denn gleichzeitig damit kommt ja auch Leid. Gleichzeitig damit kommt ja auch Schmerz, kommen ja auch all die vielen, vielen schlimmen Dinge, ne, die unvermeidbar sind, wenn es Dualität gibt. Das geht gar nicht anders. Also mit anderen Worten, eine unglaubliche Hingabe an sich selbst, die sich da zeigt, ja, wenn Gott sich sozusagen manifestiert. Weil er kann nicht anders sich manifestieren als in Dualität. Es gibt nicht ohne links kein rechts, ohne oben kein unten, ohne schlecht kein gut und so weiter. Das ist unmöglich. Ne? Was für eine unglaubliche Liebe muss Gott zu sich selber haben, um eine Welt sozusagen erscheinen zu lassen, die letztlich nichts anderes ist als Liebe, aber in Liebe und nicht Liebe erscheint. Erscheinen muss, hat keine Chance. Sonst gibt es gar nichts.
Ne? Erscheinen muss, weil sonst gäbe es keine Erfahrung.
Sonst gäbe es keine Erfahrung, keine Wahrnehmung. Gott könnte nicht mal zu sich selber zurückfinden, ohne dass er sich vorher aufgegeben hätte. Also Gott könnte sich selber gar nicht wahrnehmen, ohne dass es jemanden gibt, der nach ihm sucht und es letztlich selber ist. Denn das, was sucht, ist ja genau das, was gesucht wird. Aber ohne die Suche kann er sich nicht finden. Das heißt, dann gäbe es gar nichts. Es gäbe kein Spiel. Es gibt kein Lebensspiel, es wäre unmöglich. Da wäre nichts, einfach nur nichts. Aber das kann eben nicht sein, weil ohne ohne Sein gibt es kein Nichts, ohne Nichts gibt es kein Sein. Das heißt, da gibt's, war nicht irgendwann ein Zeitpunkt, allein schon von Zeitpunkt zu sprechen, ist natürlich völliger Blödsinn, ne? Weil in der Ewigkeit gibt es keine Zeit. Aber war nicht irgendwann ein Zeitpunkt, um es nochmal zu sagen, an dem Gott beschlossen hat, jetzt werde ich mal was machen. Das ist unmöglich, das gibt es gar nicht, weil Gott ist ewig. So, mit anderen Worten, das Nichts und das Sein sind beide ewig. Das ist sozusagen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und da war nicht zuerst das Nichts und dann kam das Sein. Und dann irgendwann hört das Sein auf und dann kommt wieder das Nichts. Das ist alles Blödsinn. Und das alles ist ewig. Das Nichts und das Sein gehören unweigerlich zusammen.
Aber es ist nicht möglich, das irgendwie mit dem Verstand zu fassen.
Nee, also enthypnotisiert nur. Aha. Und der Verstand ist die größte Hypnose. Der hypnotisiert uns. Durch den sind wir in der Lage, die Formwelt wahrzunehmen. Das hat den Vorteil, dass wir sie wahrnehmen können. Das hat den Nachteil, dass wir hypnotisiert sind. Dass wir also glauben, dass alles, was wir hier sehen, was hier erscheint, ist die Wirklichkeit.
Aber wenn wir nicht mehr hypnotisiert sind, können wir trotzdem wahrnehmen.
Absolut, also, absolut. Ich meine, das Ende der Hypnose ist der Tod. Das ist ganz klar. Enthypnotisierung in diesem Sinne bedeutet nur, dass unser Geist klar wird, was die Essenz angeht, was die Quelle angeht. Das ist die Enthypnotisierung, die hier stattfinden kann. Aber die vollständige Hypnose hört erst auf mit dem Tod. Dann ist Ende. Dann ist sozusagen dieser Körper-Geist-Organismus nicht mehr in der Lage, überhaupt irgendetwas wahrzunehmen.
Hat dadurch alles, was du wahrnimmst, für dich einen illusionären Charakter?
Absolut. Absolut. Also, es scheint zwar absolut real zu sein, so wie für jeden anderen Menschen, aber das ist eben nicht, in meiner Wahrnehmung, nicht die Wirklichkeit. Es ist wie ein Traum. Es ist alles wie ein Traum.
Hat das praktische Auswirkungen im Leben?
Unter Umständen ja, nicht in allem. Wenn ich morgens meinen Toast esse oder meinen Tee trinke oder mit dem Hund rausgehe, ja, hat das eigentlich keine großen Auswirkungen. Das ist so wie vorher. Aber wenn Dinge passieren, die andere Menschen sozusagen in tiefste Depression stürzen können oder in tiefstes Unglück stürzen können, dann hat das sehr wohl Auswirkungen. Weil ich weiß, das Ding ist hier ein Traum. Das ist nicht die Wirklichkeit. Das ist der Unterschied. Das heißt, das kann mich natürlich auch treffen. Angenommen, eine für mich sehr wichtige Person würde sterben. Oder ich würde all mein Geld verlieren. Oder und so weiter. Ne? Diese schlimmen Dinge. Die hätten selbstverständlich Auswirkungen auf mich. Aber wenn ich daran denke, wie das früher war und heute, also nach der Entzauberung, ist das ein, ja, man sagt so, himmelweiter Unterschied, was das mit mir macht. Ne? Denn das eine führt ins Leiden und das andere ist nur ein augenblicklicher Schmerz, der eben durch den Verlust einer Person oder irgendeines materiellen Wertes vorhanden ist, aber der dann sofort wieder oder nach einer gewissen Zeit wieder geht, verschwindet.
Diese Einsicht, dass alles Liebe ist, die kann nur von alleine passieren. Ne?
Letztlich ja. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Konzepten, die das Leben sozusagen anwendet oder das System selber anwendet. Ich nehme nur als ein Beispiel mein Konzept aus dem ersten Buch Leide nicht Liebe, das auch hier kurz mal angeführt wird. In diesem neuen Buch oder in diesem, das du da in der Hand hältst, über das wir gar nicht sprechen. Egal, was du denkst, liebe dich, was du denkst. Egal, was du entscheidest, liebe dich dafür, dass du es entschieden hast. Egal, was du tust, liebe dich dafür, was du tust. Das ist eine Methode, die das Leben in manchen Fällen anwendet, um irgendwann zu sehen. Das stimmt wirklich. Also egal, was ich liebe mich, ich bin immer Liebe. Aber da ist schon die Enthypnotisierung. Also es kann dazu führen, dieses Konzept kann dazu führen, dass diese Enthypnotisierung stattfindet, aber muss nicht. Es kann auch stattfinden, während du durch den Wald gehst. Es kann auch stattfinden, während eines Satsangs. Es kann auch stattfinden, während du oder auf dem Weg in den Bus. Ne? Also da gibt es keine Regel. Es gibt letztlich keine Methode, die dahin führt. Obwohl Methoden manchmal vom Leben benutzt werden, um dahin zu führen.
Also mit anderen Worten, Methoden sind nicht unbedingt hinderlich.
So könnte man sagen. So könnte man sagen. Methoden sind nicht unbedingt hinderlich. Ja, genau. Aber sich darauf zu verlassen, das wäre Mumpitz.
Ne? Ja. Macht es einen Unterschied, ob ich denke, ich bin Liebe oder ob ich denke, also ich bin nur Liebe oder ob ich denke, alles was erscheint ist nur Liebe?
Das kommt darauf an, was ich mit ich meine. Wenn ich dieses ganz persönliche Ich meine, dann kannst du es vergessen. Wenn ich mit Ich das meine, was letztlich die Essenz allen Seins ist, dann ist es natürlich okay, das so zu sagen.
Du weist in deinem Buch auch darauf hin, so wie ich es verstanden habe, dass die Einsicht vielleicht da sein kann, beim Lesen zum Beispiel, alles ist Liebe und alles ist verzauberte Liebe, selbst die Sachen, die man als schlimm bezeichnen würde, dass aber, damit es irgendwie eine Wirkung hat und dauerhaft ist, dass da die Schaltbahnen im Gehirn sich erst verändern müssen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist also dieser, was ich immer nenne, oder wo ich unterscheide zwischen dem, was ich Desillusionierung nenne, also oder Enthypnotisierung, könnte man auch sagen. Das passiert meistens auf einen Schlag. Das ist einfach plötzlich klar. Ganz klar. Das ist alles Liebe. Oder das ist alles die Essenz. Ne? Kann man ja auch sagen. Und zwischen dem, dass das Gehirn erstmal nachkommen muss. Weil das Gehirn fasst das gar nicht. Das ist ja völlig anders konditioniert. Hat eine völlig andere Denkschablone. Ja? So, und da bedarf es nochmal eines Prozesses, um diese neurologischen Bahnen zu verändern. Ja? Weil die alle in den alten Bahnen noch laufen. Ja? Und immer wieder hochkommen. Ja? Und bis dieses Gestrüpp dann mehr oder weniger abgeschlagen worden ist, dieser Dschungel sozusagen, der sich da im Gehirn befindet, das kann eine Zeit lang dauern.
Kann man das aktiv unterstützen?
Na, ich möchte nicht gleich Nein sagen, deswegen denke ich nach. Ne? Eigentlich nicht. Dennoch. Aber was geschieht ist, wenn einmal dieser Schlag ins Kontor, würde ich immer nennen, stattgefunden hat, diese Enthypnotisierung, diese Desillusionierung, dann ist ein dann ist das System nicht mehr in der Lage, so würde ich sagen, dieser Wahrheit zu widerstehen. Da gibt es also eine Aktivität innerlich, einen Drang innerlich, ja, dass das wirklich komplett sich alles im Gehirn verändert. Das geschieht aber. Das macht das System selber. Da ist keiner, der da irgendwas arrangieren könnte. Aber von der Erfahrung her merkst du eigentlich, ja, wie da ein Neuarrangement stattfindet in dir. Ne? Das sich dann mehr und mehr dem angleicht, was du schon gesehen hast. Also das Gehirn sozusagen in seinem Denken, in seinem normalen alltäglichen Denken, gleicht sich dem an, was als Wahrheit sozusagen eingeschlagen hat bei dir.
Aber kann es sein, dass da zwar, du sagst, ein Einschlag war, aber dass es trotzdem wieder vergessen wird, weil es vielleicht nicht so intensiv war?
Oder? Ja, wenn es nicht so intensiv war, schon, ja, das ist richtig. Wenn es, also das ist schwer zu erklären, weil es gibt natürlich auch diese intellektuelle Erkenntnis, ne? Das könnte ich mir vorstellen, wenn einer das Buch liest und sich da rein vertieft und die ganzen Argumente, es gibt ja auch Argumentationen da drin, nicht wahr, liest, dass dann eine kleine, man könnte, ich nenne es auch neuerdings, phänomenale Erleuchtung stattfinden könnte. Eine phänomenale, ne? Also es ist eine, die kommt und geht. Ja. Aber das hat letztlich nichts mit dem zu tun, was ich neuerdings auch nominale Erleuchtung nenne. Also das ist etwas, das ist das Absolute. Ja. Das steht fest. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln.
Also als das quasi als Phänomen auftauchen kann,
ja,
das wieder verschwinden
richtig,
kann.
Richtig, das kann passieren. Das kann passieren. Aber in vielen Fällen ist es dann so, dass es wieder gesucht wird, weil es so toll war. Ne? Weil die Erfahrung so schön war. Alles ist Liebe. Oh, das will ich wieder haben. Das war mal so toll. Das ist jetzt weg. Ich weiß gar nicht, wie kann ich das wieder finden? Also merkst du, da ist wieder so ein Drang in die Richtung. Das heißt, dass wenn es auch viele phänomenale, in Anführungsstrichen, Erleuchtungen gab, dann irgendwann der Punkt kommt, wo das Absolute sich dann, wie soll man das sagen, einstellt. Das ist auch ein blödes Wort, weil das Absolute stellt sich nicht ein, das ist schon immer da.
Ja, weil wenn es bewusst erkannt wird, wenn es so überflutend ist, dass es nicht übersehen werden kann.
Ja, keine Chance mehr da ist, das zu übersehen, vielleicht so, ja.
Aber dieses Bedürfnis vielleicht, das wieder zu erleben oder wieder zu spüren,
ja, genau,
und so kann das auch zum Hindernis werden. Weil,
könnte auch.
Also, weil man ja dann auf der Suche ist. Und das
wieder auf der Suche ist,
was verhindern,
da gibt es ja, die verschiedensten Wege. Ne? Den Weg nach vorne, den Weg zurück, das aktive Suchen, das passive einfach sich nur öffnen und so weiter und so fort. Ne? Also diese ganzen phänomenalen Wege führen halt alle letztlich nicht nach Rom.
Gibt es da keine qualitativen Unterschiede? Also zum Beispiel sich passiv nur zu suchen, also nur offen zu sein, hört sich für mich erfolgsversprechender
an. Es ist halt von Charakter zu Charakter verschieden. Du hast also, du kannst niemals da ein Prinzip draus machen und sagen, so, wenn du nicht aktiv suchst, sondern einfach nur da sitzt und dich öffnest, dann passiert's. Manche sitzen ihr ganzes Leben lang da geöffnet und es passiert nicht. Das ist schlicht und ergreifend entweder drin in deinem Schicksal oder nicht. Ja, deswegen gibt es ja auch das Buch, wo wir das jetzt nicht gerade besprechen, das Schicksal ist alles. Das ganze Ding ist schon gelaufen. Das ganze Leben, von Anfang bis Ende, alles schon gelaufen, alles schon passiert. Und der ganze Heckneck, der stattfindet, der ist auch mit drin.
Und zu fragen, aus welchen Gründen, was Schicksal ist, und also für den einen so und für den anderen so, das hat keinen Sinn einfach.
Man kann das machen, ja, aber es ist mehr oder weniger, wie soll man sagen, ein Spiel, ne? Ohne irgendeinen Sinn. Es führt zu nichts.
Ich meine, wahrscheinlich hast du die Frage schon öfters gehört, dass wenn alles quasi Liebe ist, die nur unterschiedlich erscheint, wie ist das mit Krieg? Das wirst du bestimmt öfters gefragt.
Ja,
kann das auch Liebe sein?
Alles mit Krieg, Folter, Vergewaltigung, Mord, all diese schlimmen Dinge. Ohne Nichtliebe gibt es keine Liebe. Ohne Bosheit gibt es keine Güte.
Ja, aber es muss es unbedingt so schlimm sein.
Offensichtlich, sonst wäre es ja nicht. Die Frage stellst du öfter, die bewegt dich.
Ja.
Es muss offensichtlich so schlimm sein. So intensiv oder so kraftvoll oder so unfassbar groß ist die Liebe, dass der Gegenpol mindestens genauso intensiv sein muss.
Muss es den Gegenpol wirklich real geben oder reicht es nicht, wenn es den als Prinzip gibt?
Ja, guck dir die Welt an. Das
ja,
ist,
ja.
Wir reden ja hier über eine illusionäre Realität, aber die erscheint dann doch sehr real. Also wenn wir uns die Welt angucken, ist die Frage eigentlich obsolet. Diese Dinge gibt es und da es sie gibt, muss es sie offensichtlich geben. Sonst gäbe es sie nicht.
Jetzt im Moment ja.
Es kommt die Zukunft wieder.
Ja.
Ja, daran kann ich überhaupt nicht glauben. Da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen und sind da offensichtlich verschiedener Auffassung. Nein, ich glaube nicht, dass das vom Prinzip her jemals anders wird, die Welt. Nie.
Okay, also mich tangiert es schon weniger als früher.
Okay. Na gut, tangieren kann es dann ja. Ich meine, wem macht das schon Freude, wenn er erlebt, was hier auf der Welt oder was hier auf diesem Globus alles passiert, an schlimmen Dingen? Das kann ja wohl niemanden erfreuen. Ne? Nur vermag ich eben nicht zu glauben, dass sich das prinzipiell jemals ändert. Prinzipiell. Ne? Krieg und Frieden, Güte und Bosheit, Wohltäter und Verbrecher. Diese Dinge wird es immer geben. Es kann nicht anders sein, weil es eben eines Gegenpols bedarf.
Dem stimme ich zu, aber bei mir ist die kleine Einschränkung. Also das Prinzip muss es geben, aber welche Ausmaße es annehmen muss, finde ich, da hat die Menschheit noch Potenzial nach oben zum friedlicheren Leben.
Ja. Naja. Ich, also Beckenbauer, ne? Schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau. Du nennst alles, was so passiert, auch eine bombastische Illusionsschau.
Mhm. Ja, ist es auch, ne? Es ist so. Es ist eine einzige Schau. Das ganze Ding hier ist überhaupt nicht real. Es ist wirklich nur ein Traum. Wenn es kein Traum wäre, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, das Ganze doch etwas sanfter und liebevoller zu gestalten. Dass das Ganze aber nur eine Show ist. Ich meine, wenn du dir einen richtig tollen Wildwestfilm anguckst, das geht nicht ab ohne die Revolverhelden und ohne die schlimmen Schurken, ja, die da ihr Unwesen treiben und die dann wieder von den Helden sozusagen erschossen werden und gerettet werden. Die Stadt, der Stadt geht's wieder gut, die hat wieder ihren Sheriff. Nicht wahr? Ist befreit von den Unholden, aber das ganze Ding ist eine einzige Show. Das alles ist nicht real. Das ganze Ding ist wie Seifenblasen.
Könnte man auch sagen, alles, was man wahrnimmt, ist nur eine Widerspiegelung quasi vom Höchsten oder von der Liebe oder vom Absoluten.
Naja, was nützt das?
Ja, das nimmt dem auch den realen Charakter. Ne?
Ja, so gesehen vielleicht schon.
Du sagst im dritten Kapitel hier, alles ist von gleicher Qualität, ganz egal, ob jemand ein Heiliger ist oder ein Sünder, ein Weiser oder ein Serienmörder und so weiter. Hm. Was meinst du damit Qualität?
Ja, die Essenz. Die Essenz. Also das Gold, um wieder zu diesem Beispiel zurückzukommen, ist immer die gleiche Qualität. Es ist vollkommen egal, was du daraus machst. Ja, ob das schreckliche Figuren sind oder die schönsten Figuren, die man sich nur vorstellen kann. Die Essenz, die Grundlage all dessen, das grundlegende Element all dieser Dinge ist immer die gleiche Qualität. Immer Gold. Das meine ich damit. Ja, und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu der normalen Auffassung, wenn du in die Welt schaust und siehst auf der einen Seite einen McCain, den Held, nicht wahr? Der Patriot, der 5 Jahre im Gefängnis war oder beziehungsweise in der Gefangenschaft war und dann zurückkam und sich immer nur für die Werte Amerikas eingesetzt hat und kein Problem damit hatte, als Obama ihn besiegt hat, damals, als er selbst Präsidentschaftskandidat war. Und einen Mr. Trump, ne, der ihn dafür verhöhnt hat, ne, als er gesagt hat, ich mag keine Leute, die sich gefangen nehmen lassen. Ne? Hat ihn ja verhöhnt, mehr oder weniger so. Und wenn du das natürlich siehst, diese Äußerungen, dann hast du natürlich ganz klar, nimmst du eine Stellung ein, eine Position ein, wer dir sympathisch ist und wer nicht. Ne? Das ist die Seite des Äußeren, also das ist die Figur, das ist die Form. Aber wenn du durchgucken kannst und siehst, dass sie beide aus Gold gemacht sind, dass sie nur im Spiel auf diese Art und Weise funktionieren müssen, dann hat das schon einen wesentlichen Einfluss auf deine Wahrnehmung.
Ist das für dich auch so im praktischen Leben, den Menschen, denen du begegnest und den, ich sag jetzt mal, Schicksalsschlägen, größeren oder kleineren, kannst du da auch immer die gleiche Qualität drin sehen?
Ja. Aber was das ganz normale Leben angeht, reagiere ich natürlich so wie jeder andere Mensch. Es gibt Menschen, die mir sympathisch sind und es gibt Menschen, die mir unsympathisch sind. Und mit den Sympathischen habe ich eine Beziehung und mit den Unsympathischen versuche ich einen großen Bogen zu machen, wenn es irgendwie geht. Ne? Das ist völlig klar. Also im ganz normalen Umgang miteinander bleiben diese Polaritäten bestehen. Ja? Aber ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Ich habe hier eine Person sitzen, die erzählt mir, wie sie also nicht vergessen kann, dass ihr der und der oder die und die etwas angetan hat. Etwas Schlimmes. Ich kann dieser Person nicht verzeihen, ist die Aussage. Das ist unmöglich. So. Ich kann das sofort verstehen, weil solange du einen siehst, der das Ganze tut, solange du einen siehst, der sich schuldig machen kann, dann hast du auch keine Möglichkeit, dem zu verzeihen. Dann brauchst du natürlich vielleicht sogar ein Vergebungsseminar. Ne? Das könnte dann möglicherweise helfen, damit du...
Gibt es sowas?
Ja, es gibt es. Ja, gibt Vergebungsseminar, wo Leute lernen, zu verzeihen, zu vergeben.
Aber das ist dann immer auf der persönlichen Ebene, also auf der Ebene...
Auf der persönlichen Ebene, genau.
Im anderen eine Person zu
sehen. Ob das nun wirklich funktioniert oder nicht, damit habe ich keine Erfahrung. Ich weiß nur, dass es so etwas gibt. So, ich will aber beschreiben, was das mit mir macht. Ich höre dem zu, ich kann sofort nachvollziehen, warum dieser Mensch so reagiert. Ja, und versuche noch nicht einmal, ihm in irgendeiner Weise zu erklären, dass sein Nicht-Verzeihen-Können ihm mehr schadet als dem Menschen, den er nicht verzeihen kann. Weil ich spüre und weiß, wie er strukturiert ist und dass das dieser Aussage ihm überhaupt nicht helfen würde, weil er dafür gar nicht offen ist. Das heißt, ich sehe diesen Menschen in seiner Struktur so, wie er ist, sehe aber auch durch und weiß ganz genau, essentiell ist ja nichts anderes als die Quelle, die sich in dieser Art und Weise jetzt einfach manifestiert. Also fange ich erst gar nicht an, dem Menschen in irgendeiner Weise helfen zu wollen oder in irgendeiner Weise einen Ratschlag zu geben. Ich bleibe ganz relaxed, höre einfach nur zu, durchaus interessiert, aber eben ohne den Eindruck, ihm in irgendeiner Weise eine Erkenntnis vermitteln zu müssen, damit er jetzt einen neuen Weg einschlagen kann. Das ist doch eine wunderbare Erfahrung, finde ich. Ne? Und so bleibt man in vielen Situationen relaxed, wenn dieses Prinzip einmal klar ist. Ne? Die Form ist die Form und die Essenz ist die Essenz.
Und hast du die Erfahrung, dass sich dann trotzdem was bei dem Gegenüber vielleicht ankommt, in einer ganz kleinen...
Wenn er sich öffnet, ja. Wenn er sich öffnen kann, ja. Es gibt ja Menschen, die zu mir kommen und die sich öffnen können und die gehen anders raus, als sie reingegangen sind. Völlig klar. Aber einen Menschen, der sich nicht öffnen kann, fange ich noch nicht mal an, habe ich noch nicht mal den Versuch, irgendetwas zu verändern. Und das ist sehr entspannend. Weil du ja nach den Auswirkungen auch gefragt hast, ne? Wie wirkt sich das auf dein alltägliches Leben aus? Schon sehr, 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 sehr stark. Gerade was Beziehungen angeht. Ne?
Du investierst quasi auch keinen Wunsch mehr, den anderen zu verändern.
Nee, überhaupt nicht. In keiner Weise. Weil ich einfach sehe, dass diese Figur, die da geformt worden ist, die ist perfekt, so wie sie ist. Ja? Die ist perfekt. Also ich meine, Selbst Frau Merkel ist perfekt, ne? In ihrer Rolle, ja?
Ja, ja.
Ich meine,
kann gerne perfekt sein, aber warum unbedingt als Bundeskanzler?
Ja, ja, genau. Aber das ist nun mal die Rolle, die ihr sozusagen gegeben worden ist, ja? Und bei aller Kritik, ja, die ich sehr wohl an Frau Merkel und ihrer Politik habe, das weiß man ja, wenn man Facebook kennt und weiß, ich habe ja aufgehört damit jetzt im Facebook, mit den politischen Statements, das meine ich auch so, aber wir haben ja hier kein Facebook. Also,
aber das Video kommt auch auf Facebook.
Ja, okay, aber das ist nicht der direkte Weg, den ich also abgeschnitten habe. Aber wie gesagt, die Kritik an Frau Merkel, das ist die Form, so wie die Quelle sich in mir manifestiert. Die Art und Weise, was sie gemacht hat, was ich kritisiere, ist die Art und Weise, wie die Quelle sich in ihr manifestiert. Deswegen kann ich ihr niemals Schuld zusprechen. Ich kann das kritisieren, aber ich kann ihr niemals eine Schuld zusprechen, weil ich genau weiß, das ist die Art und Weise, wie die Quelle oder wie die Liebe sogar in diesem Fall mit dieser Frau arbeitet, in dieser Polarität. Und das ist wiederum, um darauf zurückzukommen, ein Riesenunterschied in der praktischen Erfahrung des alltäglichen Lebens. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich an jemanden Kritik übe oder ob ich jemanden vorwerfe, wieso er denn nur so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Oder so handelt, wie er handelt. Das ist ein Riesenunterschied.
Kann da überhaupt noch Hass entstehen?
Nein.
Also zum Beispiel bei dir?
Im Moment ja. Im Moment schon. Also da kann sehr wohl Zorn, Hass wegen mir auch kein Problem, das so zu formulieren, kann entstehen. Aber das ist kein grundlegender, das ist kein kontinuierlicher, das ist ein im Moment sich offenbarender oder erscheinender Hass, der keinerlei Substanz hat, der in dem Augenblick, wo das geschehen ist, das diesen Hass bewirkt hat, vorbei ist, sofort wieder aus dem System raus ist.
In dem Moment, wo er aber da ist, ja, kannst du ihn dann auch als Liebe sehen, oder?
Das ist nicht notwendig, weil das grundlegend ist. Also ich meine, das ist ja kein Verstandesding, ne? Dass ich die ganze Zeit überlegen muss, das ist Liebe. Ja, in Wirklichkeit ist es Frau Merkel ja Liebe und in Wirklichkeit ist der Trump auch Liebe und in Wirklichkeit war ja Charles Manson auch Liebe. Das wäre ja alles nur Verstandeszeug. Das ist einmal drin und das bleibt drin. Das ist sozusagen, wenn man so will, das Betriebssystem. Ne? So wie DOS oder was gibt es da noch für Betriebssysteme? Ich kenne mich da nicht so aus. Ne?
Windows ist ja eigentlich auch ein Betriebssystem.
Ja, das sind so die grundlegenden Betriebssysteme. Aber das sind sozusagen die Dinge, die im Augenblick in der Situation auf dem Bildschirm, auf dem Monitor erscheinen. Ne? Und da muss das Betriebssystem sich nicht jedes Mal bewusst sein, dass das wirklich so ist. Das ist einfach so. Das ist grundlegend. Das muss nicht bewusst werden. Ich sage immer gerne, es ist unbewusst bewusst.
Also die Fähigkeit des Verstandes zu unterscheiden, auch was ist für mich gut und was ist nicht für mich gut, was zieht mich an, wo halte ich mich lieber von fern, das ist jetzt kein Widerspruch dazu, überhaupt, dass alles Liebe ist, sondern das, man kann sagen, das ist Ausdruck von Liebe.
Ja, also wie gesagt, ich kann immer wieder nur zurückkommen auf diese wunderschöne Metapher von dem Gold. Wie die Formen sich jeweils gestalten, hat mit dem, was sie essentiell sind, nur insofern zu tun, als sie durch diese Essenz gestaltet sind. Aber mehr nicht. Ist immer und in jedem Augenblick alles diese eine Essenz.
Hier kommt mal der Satz von dir vor: Mir offenbart sich die Welt tatsächlich als Märchen. Ja. Aber das weist auch wieder auf den illusionären Charakter hin.
Genau, das ist nichts anderes als eine andere Bezeichnung für Traum oder für Geschichte oder wie immer man das nennt, Illusion, ja, Spiel, ja, virtuelle Realität. Es gibt viele Begriffe dafür, aber auf jeden Fall nicht so real, wie die meisten Menschen glauben, dass sie real ist. Da hat der Edgar Michael Hofer ja ein schönes Buch geschrieben. Ne? Mhm. Der hat geschrieben, The real is illusion and the illusion is real. Ne? Das ist genau das, was hier ist. Oder was jetzt gerade hier. Haben gleich noch ein bisschen Werbung gemacht für Edgar.
Du schreibst, ich sehe keinen Menschen, ich sehe Liebe in menschlichen Körpern,
ja,
die genau das erfuhren, wozu sie bestimmt waren.
Genau.
Ja, und das Thema hatten wir eigentlich schon, wo Bestimmung herkommt.
Können wir nur wiederholen, ne? Mehr oder weniger.
Bestimmung ist einfach, ist Schicksal.
Das Schicksal ist das, was determiniert ist, ist das, was schon auf der DVD drauf ist. Das ganze Ding hier ist gelaufen. Schon bevor du gestorben bist, bist du gestorben.
Es ist gelaufen, aber trotzdem spielt es sich ab.
Im Augenblick spielt es sich ab, genau. Ja. Sonst hätten wir ja kein Spiel. Also das muss ja immer was passieren. Aber in Wirklichkeit passiert nichts.
Und es gibt wirklich keine Möglichkeit, das Spiel zu manipulieren?
Doch, doch, es gibt es, aber es ist auch ein Spiel. Das heißt, manche fragen ja, kann ich denn nicht intervenieren? Ich muss doch intervenieren können. Selbstverständlich kannst du intervenieren. Jeden Augenblick, wenn es auf der DVD ist. Dann ist es dir bestimmt zu intervenieren. Da hast du gar keine andere Chance. Dann musst du rebellieren, dann musst du intervenieren, dann musst du Nein sagen, dann musst du im Widerstand sein. Ja, das ist völlig klar.
Aber das ist dann nur scheinbares Intervenieren, weil...
Ja, weil er schon interveniert wurde. Also du machst, im Grunde genommen tust du nur das, was schon getan worden ist.
Was einfach dein Schicksal ist, was bestimmt ist.
Ja.
Es hätte keine andere Möglichkeit gegeben.
Keine andere Möglichkeit, obwohl es immer Möglichkeiten gibt, scheinbar. Scheinbar gibt es immer verschiedenste Möglichkeiten, etwas zu entscheiden oder etwas zu tun. Na, du kannst auch in verschiedene Richtungen fahren, nach Südtirol. Gibt es ja verschiedene Strecken,
ja,
die man fahren kann. Ne?
Ich kann mich scheinbar entscheiden, durch die Schweiz zu fahren, aber ja, dann sollte es eben sein. Und es sollte vor allen Dingen so sein, dass es für mich so aussah, dass ich mich entscheide.
Dass du dich entschieden hast, genau.
Aber im Grunde, aber da ist halt keiner, der sich entscheiden könnte.
Genau. Das ist ja zumindest überprüfbar, ne? Dass man Revue passieren lassen kann, wie sich eine Entscheidung abgespielt hat. Und dass man dann, wenn man genügend offen ist für die Wahrheit, wirklich feststellen muss, dass es eine Reaktion war von innen oder von außen, die dazu geführt hat. Ne? Dass da wirklich keiner war, der bewusst gesagt hat, das mache ich jetzt. Sondern dass es sich einfach so ergeben hat. Keine andere Chance.
Ja, manchmal erlebt man auch bewusst, dass man entscheidet sich für was und dann sitzt man im Auto und auf einmal merkt man, ach, ich bin ja doch anders gefahren.
Genau, selbst das passiert manchmal.
Ja.
Das ist wirklich oftmals frappierend, ne? Wie die Dinge passieren.
Du schreibst, alle Emotionen gehören zum menschlichen Leben und wem sie fehlen, der ist nicht zu beneiden, sondern der ist ein seelischer Krüppel. Da habe ich die Frage auch dazu, ist Emotion gleich Gefühle?
Ja, bei mir schon. Es gibt Leute, die das unterscheiden, ich nicht.
Was meinst du mit seelischem Krüppel?
Naja, halt nicht mehr in der Lage, Emotionen zu empfinden oder sich nicht mehr in der Welt zurechtzufinden, bewegen zu können, am Rande zu stehen, sich selbst wie ein Schwächling zu fühlen oder wie ein Idiot oder von der Gesellschaft ausgeschlossen worden zu sein. So, diese Gefühle. Ne? Vielleicht gibt es da noch ein paar mehr Definitionen, aber die fallen mir jetzt gerade ein.
Ja, du zitierst auch Friedrich Hölderlin als aus Hymne an die Liebe, sehr schön und poetisch. Aber dieses Buch ist ja nicht jetzt so ein Buch wie andere Bücher von dir, wo du dich, also das ganze Buch quasi, jedes Kapitel auf einem anderen Buch aufgebaut ist, wo du immer wieder zitierst von.
Ne? Was meinst du jetzt konkret? Oder welche Frage verbirgt sich drin da?
Ja, ich habe andere Bücher, ich habe dich zu anderen Büchern interviewt.
Ja.
Da war quasi ein anderer Text, auf den du dich immer wieder bezogen hast. Das ist ja hier in dem Buch nicht so.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja.
Wie, weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, wie das entstanden ist? War da einfach so ein Überfließen, über die Liebe zu
das
sprechen?
Das ist also praktisch, wenn du willst, ist das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, in wenigen Tagen entstanden. Es war eine Überflutung, sozusagen. Ich konnte nicht aufhören. Ich war da voll drin und das war wie so eine Offenbarung. Das war ähnlich wie damals, dass die Novelle entstand, das Dilemma Gottes. Als mir also klar wurde, dass Gott praktisch ständig im Dilemma ist. Auf der einen Seite eben grundlose Liebe und auf der anderen Seite keine andere Möglichkeit, als diese Liebe in Dualität zu manifestieren. Da wurde mir das. Das war genauso. Das flutschte durch. Das war da und dann war ich wie so ein Kanal, durch den das geschrieben wurde. So ähnlich ist dieses Buch entstanden. Ist ja auch nicht so dick.
Nee, ist aber, wie soll ich sagen, also ich habe es sehr gern gelesen, weil es eben, weil Liebe, wie du sagst, das ist Liebe, das wissen wir eigentlich, ja, dass wir Liebe sind. Und es ist einfach schön, das mal zuzulassen, um mal offen zu sehen. Und,
genau.
Für mich war das Lesen auch so ein bisschen Baden in Liebe.
Schön.
Also, es ist eh nur Liebe da, aber wenn es offensichtlich ist, dann wird das als schön erlebt.
Wenn es so definiert wird und die Definition dann wieder diese Klarheit, die schon in einem drin ist, wieder sozusagen auferstehen lässt oder erweckt oder verstärkt, intensiviert. Ne? Das geht mir auch immer so, wenn ich in das Buch da reingucke.
Wenn du jetzt reinguckst, kommt dir dann noch irgendwas fremd vor? Oder?
Nee, das ist nicht fremd, aber ist natürlich klar, dass ich mich nicht ständig an jedes einzelne Wort oder jedes einzelne Satz erinnere. Ne? Das ist klar. Und deswegen, wenn ich reingucke, denke ich, wow, das ist echt cool.
Und wie du das geschrieben hast, war es dann eine Befreiung oder irgendwie? Oder einfach nur das Gefühl, das war jetzt nötig oder richtig oder stimmig? Oder?
Kann ich mich nicht mehr erinnern, wie das Gefühl danach war. Ich weiß nur, dass ich in den Flow reinkam und dass ich das Ding dann mehr oder weniger in einem Zug durchgeschrieben habe. Ne? Das war einfach, ja, wie soll man das sagen? Eine Offenbarung hört sich immer so pathetisch an, aber schon in gewisser Hinsicht. Ne? So diese volle Durchsicht, ja, das hat man nicht immer in dieser Intensität. Obwohl es dann grundlegend eigentlich klar ist. Aber diese Intensität, die da zum Ausdruck kommt, die war schon besonders.
Und haben dann auch schnell alle anderen Umstände gepasst, also dass du einen Verlag gefunden hast und so weiter?
Oder den hatte ich schon.
Den hattest du schon.
Ich hatte damals, das war damals Omega, die haben ja verkauft an Silberschnur, jetzt gibt das Silberschnur raus. Ne? Und den hatte ich ja damals schon. Und die waren damals zu dem Zeitpunkt eigentlich offen für jede Neuerscheinung, die ich brachte. Ausgehend von Leide nicht Liebe, das ja ein Longseller geworden ist. Da haben wir ja knapp 100.000 Exemplare verkauft. Und dann Liebe ist die Lösung. Und die anderen haben sich auch nicht schlecht verkauft. Und ein Verlag muss halt verkaufen.
Klar.
Das ist für ihn halt von größter Relevanz. Und deswegen haben die das angenommen. Man muss sich gar nicht lange nachfragen.
Du schreibst, denke nicht, dein Verstand würde jemals begreifen, was Liebe ist.
Ja, unmöglich. Das ist wieder dieser hypnotische Gesichtspunkt. Ne? Der Verstand kann das nicht, der hat ganz andere Aufgaben.
Ne? Kann die Intuition es verstehen?
Sowas, ja. Wenn man das so nennen will, ja. Intuitive Weisheit, das, was wir wirklich sind, reagiert sozusagen auf diese Worte. Und sagt, ja, 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 genau so ist es. Aber das kannst du weder begründen noch verargumentieren. Das hat mit dem Verstand nur insofern zu tun, als er wieder wie so ein Löffel und eine Gabel dient, um das aufzunehmen. Ja? Aber das, was versteht, das hat nichts mit dem Verstand zu tun. Also mit dem alltäglichen Verstand, den wir brauchen, um zu unterscheiden und um zu planen und zu arbeiten und so weiter.
Kann der Verstand auch eine Abwehr aufbauen?
Aber sicher. Und was für eine? Das gefällt ihm gar nicht, weil das holt ihn aus der Hypnose. Der möchte gerne hypnotisiert bleiben. Ja, das ist ja sein Anspruch. beziehungsweise sein überhaupt seine Überlebenstaktik, dass er verbleibt in diesen Formen, in diesen Denkschablonen, die wir von klein auf mitgekriegt haben. Und natürlich baut er Widerstand auf und versucht, alle möglichen Schlupflöcher zu finden. Aber wenn es ihm bestimmt ist, dann geht er unter. Dann hat er keine Chance. Und dann passt er sich auch an. Dann wird er auch zum Diener. Dann sagt er, okay, ich habe es eingesehen. Ne? Ich habe es eingesehen. Das ist die Wahrheit. Bin bereit. Also, jetzt funktioniere ich gemäß dem Meister.
Könnte man sagen, der Sinn, wenn man überhaupt von Sinn sprechen würde, aber der Sinn so eines Buches ist auch, um den Verstand Argumente wegzunehmen.
Ja, um also, den Verstand zu plätten. Um ihn zu crashen, sozusagen. Das ist klar. Wenn hier die Wahrheit, die schon in dir ist, trifft, wenn die zusammentreffen, sozusagen, ne, dann bleibt dem Mind gar nichts anderes übrig, als abzugeben, als aufzugeben, als sich zurückzuziehen, als niederzufallen, zu sagen, okay, ich bin nur ein Diener, ich bin nicht der Meister.
Wenn das passiert, ist das ein für alle Mal?
Naja, ich denke schon. Also in meinem Fall war es so, ich kenne viele oder manche, bei denen es auch so war. Aber es könnte auch ein Flämmlein sein. Könnte auch sein, dass man es liest und so ein Flash hat, ne? So ein Flash, weil die Wahrheit lässt sich ja nicht verleugnen, letztlich. Wobei das natürlich sowieso nur Menschen lesen werden, die eine gewisse Affinität zur Wahrheit haben. Es gibt ja Menschen, die dazu überhaupt keine haben. Die interessiert alles andere als so ein Buch. Also die haben auch keine Affinität dazu, da gibt es auch keinen Flash. Aber manche Menschen haben eben dieses vitale Interesse, die Wahrheit zu erkennen. Und wenn die das lesen, dann könnte es ein Flash geben, wie man das so nennen kann. Also eine spontane, phänomenale Erleuchtung, die dann aber irgendwann wieder verschwindet. Und dann passiert halt, also dann ist es nicht, es ist kein Kontinuum, es geht nicht weiter. Ne? Es verlöscht wieder.
Wir haben jetzt über den Verstand gesprochen, aber du schreibst ja auch, letztlich gibt es keine Sache namens Verstand. Hm. Es gibt eigentlich nur einzelne Gedanken.
Genau. Oder? Nur Gedanken. Verstand, man sagt halt so, so ein Begriff sozusagen, der die Zusammenfassung der gedanklichen Vorgänge dann beschreiben soll oder dafür steht. Ja, aber im Grunde genommen gibt es so ein Ding wie den Verstand nicht. Es gibt ein Gehirn, ja, das ist klar. Aber da sind Denkvorgänge. Und diese Denkvorgänge in der Zusammenfassung nennt man Verstand. Aber es gibt ihn eigentlich nicht.
Hier ein Zitat aus dem letzten Kapitel. Das letzte Kapitel heißt Die Sicht nach dem Switch. Da sagst du, da existiert keine Welt mehr, sondern Liebe, die Welt spielt, die Welt sozusagen als Bühne benutzt.
Das ist doch ein schönes Abschlusszitat eigentlich, ne? Genau.
Gut. Hat die Welt unser Interview gespielt?
Mit Sicherheit. War schon auf der DVD.
Ja.
Jedes einzelne Wort.
Ja. Aber wir haben es exakt unseren Text gesprochen.
Exakt, wir waren hundertprozentig in unserer Rolle.
Ja, kein einziger Versprecher.
Kein Versprecher.
Das genau. Heißt, wenn ein Versprecher war, wäre es ein Versprecher gewesen, wenn er nicht gewesen wäre.
Genau, den musste es geben.
Den musste es geben, ohne ging es nicht.
Genau. Ja, vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Vielen Dank.